Hallo und herzlich willkommen zu Folge 163 von Happy Bootstrapping. Mama, Papa, was gibt's heute eigentlich zu essen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns bei uns im Haushalt regelmäßig. Ich koche so 2-3 Mal die Woche für die Kids und für irgendeinen gibt's immer Theater. Für irgendjemand will was anderes, schmeckt's nicht, man braucht eine Extrawurst. Und damit es nicht mehr passiert, gibt's die App Juicy. Und ja, laut Vanessa, die Mitgründerin von Juicy, ist Juicy die meistgenutzte Essensplanung-App im Dachmarkt. Und die App plant jede Woche intelligent Rezepte, macht dir Vorschläge, hilft dir bei der Vorratsverwaltung, smarte Einkaufsliste und. Und mit der Premium-Variante macht das dreiköpfige Gründerteam aktuell 250.000 MAA im Monat. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist eine richtig krasse Nummer und ich fand die Aufnahme super spannend. Einmal natürlich weibliche Gründerinnen suche ich sowieso immer wieder. Welche, die haben sich über Y Combinator gefunden, was für eine Geschichte. Haben dann erstmal ein Funding eingesammelt und dann den Switch gemacht, weil es nicht so funktioniert hat, wie sie wollten, sie in eine andere Richtung wollten. Da gab es auch einen Mentor, der sie gecoacht hat. Und jetzt sind sie komplett im Bootstrapping-Modus unterwegs, also nur das Geld ausgeben, was wir auch verdienen. Und das ist ja mittlerweile echt auch eine spannende Sache. Wir sprechen neben dem monatlichen und Jahressubscription auch über den Lifetime-Deal, den sie aktuell noch anbieten. Und das fand ich super spannend, wie auch die ganze Folge. Also hörst du unbedingt an. Schick mir gerne dein Feedback oder Fragen an die Vanessa an hallo@happy-bootstrapping.de. Gutscheincode gibt's nicht, aber es gibt einen direkten Kontakt zu ihr und wie das funktioniert, erfährst du natürlich am Ende der Folge. So, ansonsten abonniere gerne den Podcast, bewerte ihn, adde mich auf LinkedIn und schick mir Feedback zu der Folge oder auch einfach übers Kontaktformular auf happy-bootstrapping.de. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Vanessa, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch. So, bei mir scheint ja die Sonne, bei dir ist ein bisschen trüber. Und ja, die gute Laune, die kommt auf jeden Fall, weil das Wetter schöner wird. Wer, für die, die dich nicht kennen, und wahrscheinlich sind es ein paar da draußen, kannst du mal kurz zusammenfassen, wer du bist und was du machst?
Klar, gerne. Ich bin Vanessa, Mitgründerin von Juicy. Und Juicy, das ist ein Essensplaner, oder ich sollte sagen, wahrscheinlich der Essensplaner. Wir sind inzwischen die Nummer 1 im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und Essensplaner, für die, die das wiederum nicht kennen, das ist im Prinzip eine Hilfe dabei, herauszufinden, was man denn in der Woche kochen kann. Also das ist so, als für unsere Großeltern würde ich sagen, war das mal normal, sich einmal in der Woche hinzusetzen und zu überlegen, was kann man denn kochen, einfach um Lebensmittelmüll und Geld zu sparen. Das spart man auch heute noch damit. Anderer Benefit ist natürlich, sich gesünder zu ernähren. Und die App, die wir entwickelt haben, die hilft dabei auf sehr intelligente Art und Weise. Aber ich denke, da gehen wir im Podcast auch nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Deswegen, da sage ich jetzt noch gar nicht zu viel vorab.
Auf jeden Fall. Also die Zielgruppe sind dann wahrscheinlich auch vor allem Familien dann auch, oder ist es auch für mich ich oute mich jetzt mal, ich bin ja hier der, in der Regel koche ich 4-mal die Woche für die Kinder zum Mittag, weil meine Frau noch im Büro ist. Und das ist natürlich immer schwierig, da ja was zu finden, was allen drei schmeckt. Da wäre es mir natürlich schon recht, wenn ich irgendjemand hätte, auf den ich die Essensauswahl schieben könnte. So, die App hat gesagt, wir müssen heute das kochen, weil wir haben noch das und das im Kühlschrank. Okay, ich bin sehr gespannt. Kannst du ein bisschen einordnen, wie groß ist es? Du hast gesagt, ihr seid die Größte im Dachmarkt. Dann ist es ja wahrscheinlich schon ordentlich. Kannst du ein bisschen was zu, wie viel Menschen arbeiten bei euch an der App und an der Firma generell? Ist ja auch eine richtige Firma sozusagen.
Ja, Anzahl Menschen ist tatsächlich gar kein guter Indikator bei uns. Wir sind nämlich ein sehr kleines Team. Ich finde, das ist auch eigentlich sehr attraktiv im App-Bereich, dass das durchaus möglich ist, mit wenigen Menschen sehr viel zu erreichen, sehr viele Menschen zu erreichen. Genau, wir sind zu dritt. Jetzt im März bekommen wir Verstärkung. Wir überlegen gerade, uns noch weitere Verstärkungen dazu zu holen. Genau, also als Team selbst sind wir recht klein, aber inzwischen als Business gar nicht mehr so klein. Also wir haben jetzt letzten Monat 250.000 Euro Umsatz gemacht. Also
wow.
Ja, genau. Okay. Also kleines, feines Team, aber wir dürfen inzwischen schon sehr, sehr vielen Menschen im Alltag helfen tatsächlich, was mich sehr freut.
250, okay, das ist natürlich schon ordentlich. Das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, weil ich habe gesehen, also wir sprechen dann nachher über den Preis und so, und es gibt auch einen Free-Account. Ja, super spannend. Wann habt ihr... Also, was gibt es noch so für App-Metriken, die interessant sind? Kannst du Anzahl Installationen vielleicht? Oder ist das was, womit man, oder ne, Monthly Active Users ist, glaube ich, immer, wird immer zitiert sozusagen.
Ja, es ist total witzig, weil nach Installation oder nach Anzahl Usern fragen vor allem immer VCs.
Okay.
Also daran kann man immer ganz gut erkennen, wie stark ist jemand tatsächlich selber im Bootstrapping-Game drin. Also jetzt, wenn man selber eine App hat, oder wie sehr achtet man, also kennt man die Metriken wirklich. Und Monthly Active Users ist schon viel, viel, viel relevanter. Was für uns total relevant ist, ist, wie viel Prozent der aktiven Nutzer subscriben denn für Premium. Und das ist bei uns also als Kennwert 5% bei Duolingo. Und wir marschieren da gerade auf eine stabile 10% zu. Also unser Ziel ist, weil wir müssen natürlich, also als wir gedacht haben, wir gehen den VC-Pfad, das haben wir am Anfang gemacht, wir haben auch tatsächlich ein bisschen Geld eingesammelt, kann ich auch was zu erzählen, war unser Ziel immer Nutzer, 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 maximal viele Nutzer bekommen. Und wir haben auch sehr viele Nutzer. Aber irgendwann merkt man so, ja schön, die Nutzer verursachen Serverkosten, die verursachen Supportaufwand. Und gerade die, die nichts bezahlen, verursachen immer die meisten Kosten, den meisten Supportaufwand, haben den höchsten Anspruch, meckern am allermeisten. Wo wir dann uns denken so, komm, geh einfach. Also das ist wirklich ganz spannend. Und die, die dann zahlen, die haben eine höhere Retention, die haben, die kennen das Produkt besser tatsächlich. Das kennt man auch von sich selbst und auch von tatsächlich witzigerweise eine spannende Studie oder Auswertung von Ivy League Universitäten gesehen. Weil man kriegt inzwischen Ivy League Kurse ja auch for free komplett, wenn man das möchte, über diese Education Plattform. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. EduOrg, irgendwie sowas in der. Und ich habe selbst an einer Ivy League Uni studiert und deswegen kenne ich die Zahlen. Und die haben gesagt, bei dem ein und demselben Kurs, wo die Leute im MBA 180.000 Euro für zahlen und bei anderen das kostenfrei bekommen, haben die einmal Abbrecherquote 98% versus 0%. Und das spiegelt für mich auch sehr, sehr stark wider, was man auch bei einer App halt eben sieht. Und deswegen, ja, es ist auch immer mein Tipp an Leute, die mit einer App starten, startet auf jeden Fall auch direkt mit einer Paid-Version. Wir haben es nicht gemacht. Wir mussten erstmal auf die Nase fallen. Aber es ist so ein guter Indikator, wie relevant das Produkt halt im Alltag ist und wie viel Zeit sich auch Menschen nehmen, um das Produkt kennenzulernen.
Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Also ich habe es auf jeden Fall später noch drauf, weil es mich immer interessiert, wenn jemand einen Free-Account anbietet. Und du hast die Schmerzen alle schon erzählt. Wir sprechen später nochmal drüber. Aber selbst, also ihr habt ja, euer Abo kostet 6,99 € im Monat oder 49 im Jahr. Das ist ja schon so, selbst wenn ein Premium-Account ein Support-Ticket macht, dann muss der ja ein Jahr dabei bleiben, sozusagen, dass ich mit dem dann am Ende Geld verdient habe. So, von daher ist es natürlich super spannend, dass du das dann sagst, dass du dass die Free-Accounts den meisten Aufwand machen. Ja. Okay. Gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Also, wann habt ihr das Ganze gegründet? Du hast jetzt gesagt, ihr habt angefangen auch mit nur mit einem Free-Account. Wie alt ist die App? War das eure erste Gründung? Habt ihr das vom Studium heraus schon gemacht dann? Oder was habt ihr vorher gemacht? Wie kam es dazu?
Ja, also unsere Gründungsgeschichte ist tatsächlich ganz spannend, ganz lustig. Wir drei Mitgründer, wir kannten uns vorher gar nicht. Wir haben alle vorher in unseren Jobs gearbeitet. Meine beiden Mitgründer sind noch einen Ticken älter als ich. Die haben jeweils vorher, ich glaube, 12 Jahre Berufserfahrung gehabt. Unser Programmierer, schräger Techie, hat schon immer programmiert. Da weiß ich gar nicht, wo da Berufserfahrung anfängt und aufhört, was ich damit reinziehen sollte oder nicht. Hat auf jeden Fall unter anderem die Entwicklung von Bolinda verantwortet. Das ist so der größte Audible-Konkurrent. Auch eben eine App kennt man, also hier kennt man hierzulande nicht so gut, aber auf der südlichen Hemisphäre kennt man das sehr, sehr gut. Und ist auch sehr, sehr groß. Genau, mein anderer Mitgründer kommt aus der Spielebranche und hat dort eben vor allem so Arten, wie Spiele designt sind, also die Logik beziehungsweise die Psychologie dahinter, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es richtig beschreiben kann.
Handyspiele dann oder auch ganz normale Spiele?
Also er ist schon sehr, sehr stark App-Branche gewesen, genau. Also ich bin von uns die Einzige, die da in der App-Branche wirklich komplette Quereinsteigerin war. Ich habe Elektro- und Informationstechnik studiert, wirklich was ganz anderes gemacht, habe dann Maschinen programmiert bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und habe dann eine Innovationsabteilung gegründet oder beziehungsweise ja, gestartet. Das Glück gehabt in dem Konzern, wo ich war, dass ich da ja, Budget dafür bekommen habe, das einfach mal so zu machen. Und ein Entrepreneurship-Programm, also wirklich Unternehmertum im Unternehmen mit aufgebaut. Ja, und dabei gemerkt, ich finde Unternehmertum einfach wahnsinnig spannend. Mich interessiert wirklich alles daran. Die Strategie, wie macht man ein Produkt bekannt? Warum funktioniert was und warum funktioniert was nicht? Psychologie dahinter und so. Genau, und das hat mich dann grundsätzlich zu der Idee gebracht, dass ich selbst was machen möchte. Und das, was wir jetzt machen, habe ich tatsächlich geträumt. Wir hätten alle unabhängig voneinander den gleichen Wunsch, die gleiche Idee, genau zu diesem Produkt. Am spezifischsten natürlich mein Mitgründer, der ist Produktdesigner. Der hatte schon, als wir uns kennengelernt haben, die Marke entwickelt. Der hatte schon die Designs gemacht. Der hatte schon an einem Gründungswettbewerb hier in Bochum teilgenommen. Und zunächst noch mit einem Freund von ihm, der dann rausgegangen ist. Und dann hat er neue Mitgründer gesucht. Und er hat das im Internet über die Y Combinator-Plattform getan. Also auch eine ganz, ganz große Empfehlung an der Stelle. Ja. Genau, da findet man wirklich tolle Leute. Ich hatte auch irgendwie 20 verschiedene Gespräche. Und man merkt, es ist ein bisschen wie so beim Blind Date. Man merkt sehr schnell, ob es passt oder nicht. Also mir ging das zumindest so. Man kann da angeben, also die, ich sag jetzt mal Rahmenbedingungen, was man für eine Expertise hat, was man sucht, ob man eine Idee hat oder offen ist, eine Idee zu finden, wie viel Zeit man hat und so weiter. Und genau, und dann haben wir uns dort gematcht. Erst meine beiden Mitgründer untereinander, haben festgestellt, hey, uns begeistert das gleiche Thema, wir arbeiten am gleichen Thema. Und dann eben mit mir als dritte Person dazu. Das war vor circa, ja doch, vor ziemlich genau 4 Jahren. Ein bisschen mehr als 4 Jahren. Ende Januar war das. Ja, nach 19 Gesprächen, die ich damals hatte, wo ich direkt gemerkt habe, oh nee, das passt halt gar nicht, war ich dann so, okay, das letzte Gespräch, was du vor allem hast, kannst du jetzt auch noch machen? Und dann wusste ich innerhalb von 2 Minuten, that's it. Ich war mir so sicher, ich war so überzeugt von der Kompetenz meiner Mitgründer, aber auch, dass es von den Werten her passt. Und dann haben wir zwei.
Du hast 19 Gespräche gemacht und hast dann trotzdem noch ein 20. gemacht und das war's dann.
Ja, genau.
Krass, okay.
Ja, ja, es ist wirklich.
Das ist halt, ne? Hast du schon ein bisschen Zeit investiert, so, ne?
Sollte man auch tun, weil es ist so wichtig, die richtigen Mitgründer zu haben. Also man kann natürlich auch alleine gründen und damit auch total erfolgreich sein. Man braucht nicht unbedingt Mitgründer, aber zu mir hätte es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gepasst, was alleine zu machen. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar über meine Mitgründer. Zusätzlich habe ich noch das Glück, dass sich das quasi vom Skillset komplett ergänzt. Mein einer Mitgründer ist eben, obwohl wir alle recht technisch sind vom Hintergrund, also mit Elektroinformationstechnik, die zu sein im Team, die das Marketing macht, sagt auch sehr viel über die technische Ausrichtung des Teams aus, ja, glaube ich. Wir sehen uns auch wirklich so als Tech-Firma und unser nächster Hire ist auch im Tech-Bereich. Freuen wir uns auch schon sehr drauf, wenn der Dominik dann zu uns dazukommt. Genau, ja, das erstmal so zur Gründungsgeschichte. Dann haben wir recht schnell tatsächlich gelauncht und ich weiß noch, in der ersten Woche, wo wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, hatten wir auch schon unseren ersten Pitch vor Investoren. Julius hatte auch schon, also mein Mitgründer Julius, der Produktdesigner ist, hatte unsere ersten Investoren schon überzeugt. Das heißt, es war schon ganz, ganz viel da, auch als ich dann dazu gekommen bin. Und genau, dann hatte ich meinen Job innerhalb von einer Woche dann gekündigt. Ich weiß noch genau, 31. Januar hatte ich mit meinen Mitgründern gesprochen. Und dann, ja, sehr spontan gesagt, okay, ich versuche jetzt sofort rauszukommen, damit wir halt Vollgas geben können. Und bin dann auch sehr dankbar, dass ich die Unterstützung halt von der Firma, wo ich damals war, auch bekommen habe. Meine Chefin war da sehr verständnisvoll, da hätte man durchaus auch anders reagieren können, weil eigentlich hätte ich 3 Monate Kündigungsfrist gehabt. Und die haben mich dann schneller rausgelassen. Und dann haben wir innerhalb von einem Monat die erste Version gelauncht. Die war noch sehr anders als das, was man jetzt hat. Ich habe tatsächlich letztens noch zurückgeschaut und dachte mir so, aber in meinem Kopf war so, weiß ich, irgendwie, die App sah ja schon fast immer so aus irgendwie. Ich weiß nicht, manchmal vergisst man, wie weit man gekommen ist. Und dann habe ich das so gesehen, dachte mir so, in dem Menü unten fehlen total viele Punkte und was, das hatten wir da drin. Total lustig. Aber es hat auch damals, also es hat schon von Anfang an tatsächlich recht gut funktioniert. Wir hatten in der ersten Woche 1500 Downloads. Das, ja, cool. Und dann ging es recht, also es ging da schon recht schnell. Wir sind gestartet mit Mikroinfluencern, wenn man das so nennen kann. Also wirklich, ja doch, also Mikro-Food-Influencer, auch Menschen mit 500 Followern oder sowas. Tatsächlich auch waren da welche bei, die jetzt einen großen Account haben, wo wir uns damals schon dachten, wow, warum haben die nur so wenig Follower? Das weiß ich noch genau. Eine auch Bekannte hier aus Düsseldorf, ja, genau, die haben uns am Anfang geholfen, haben die App promoted über den Zeitraum des Launches und tatsächlich die Zahlen danach kann ich dir gar nicht genau sagen, wie die sich entwickelt haben. Ich weiß nur, es hat auf jeden Fall, es hat funktioniert und wir hatten quasi kein Marketingbudget. Wir hatten die ersten 2 Jahre fast gar nichts in Marketing gesteckt. Wir haben eben das Geld dann, also wir haben Geld eingesammelt und wenn man so Geld einsammelt, also ungefähr 500.000, ehrlicherweise, wenn ich jetzt zurückschaue, waren wir damit zu schüchtern. Wir haben sehr viel Entscheidungen im Hiring getroffen. Jetzt nicht, dass die Leute falsch waren oder sowas, sondern dass wir, ich glaube, am Anfang, wenn man so viel Geld bekommt für einen, ist es ja damals schon viel Geld für fremden Leuten, dann traut man sich nicht, die Hälfte davon zu nehmen und in einen wirklich guten Entwickler zu stecken. Das hätten wir uns niemals getraut. Aber wenn ich jetzt nochmal jemandem einen Rat geben dürfte oder meinem damaligen Ich, würde ich sagen, hey komm, investieren richtig, richtig gute Leute und trau dich auch Geld in Marketing zu stecken. Das haben wir damals nicht so sehr gemacht. Deswegen dann, also ist trotzdem gut gelaufen, also vor allem für uns gut. Ich glaube, der Weg, den wir dann eingeschlagen haben, ist genau der, der uns auch zu uns passt. Wir wollten dann 2 Jahre später nochmal Kapital einsammeln und dann hat sich der Markt halt extrem gedreht in der Zeit. Also hat man auch als Privatperson sehr mitbekommen. Ne? Lebensmittelpreise sind gestiegen, ist so das, was man dann als Privatperson mitkommt, dass die bekommt von der schlechten Weltwirtschaft und dass jeder irgendwie so ein bisschen mehr aufs Geld schaut. Und das war bei den Investoren eben nicht anders. Und gerade jetzt als App, ich bekomme auch ganz, ganz viele Nachrichten von App-Gründern, die irgendwie Kapital einsammeln wollen. Es ist wirklich schwierig, als App Kapital einzusammeln. Mir war, als wir diese über 500.000 eingesammelt haben, war mir gar nicht bewusst, wie schwierig das ist. Also wie ungewöhnlich das ist, so viel Geld als App einzusammeln. Ja, genau. Und dann waren wir am Ende vom Geld angekommen und hatten aber noch nicht viel. Das war das allergrößte Problem, weil wir uns sehr stark eben auf die falschen Metriken konzentriert haben. Die Metriken, nach denen halt immer gefragt wurden. Und Investoren haben auch immer gesagt, ja, Influencer total wichtig und die Kommission, halt also dieses Kommissionsmodell mit den Supermärkten, die waren an ganz anderen Dingen interessiert als das, was wir ursprünglich bauen wollten. Und da haben wir uns so ein bisschen vom Pfad abgekommen. Weil unser Ziel war von Anfang an, wir haben einen White Spot gesehen in der Industrie, in der Kategorie Food and Drinks. Kann ich gleich auch nochmal mehr drauf eingehen, das ist nämlich super spannend. Und wir wollten da ein App-Business bauen. Nicht irgendwie ein Business, was eine App hat. Genau. Sondern ein App-Business, was denkt wie ein Duolingo oder ein Calm, was wirklich App-first und wo auch man das merkt man ja auch an der Qualität des Produkts, wenn es ein App-Business ist, weil da fließt halt die ganze Energie rein. Und bei uns ist die Energie in verschiedene Orte geflossen, würde ich jetzt auch mal sagen. Genau, und das haben wir dann auch sehr stark gemerkt und dann hatten wir das Glück, dass wir ein guter Bekannter von mir mich mit dem Holger von Blinkist connected hat. Und zu dem Zeitpunkt haben wir mit unserer App halt eben noch kein Geld verdient. Und wir haben halt einen Haufen Nein von Investoren bekommen. Und ich war ehrlicherweise psychologisch ziemlich am Ende und dachte, wir haben ein Scheißprodukt. Und dann sagt der Holger von mir, ihr habt eine krass gute Retention. Ihr habt ein ziemlich gutes Produkt. Versucht das mal zu bootstrappen. Und ich dachte, das ist ein Scherz. Dann habe ich auch selber angefangen zu sehen, wie gut das Produkt tatsächlich ist. Und dann haben wir den Bootstrapping-Pfad gewählt. Wir sind wirklich nochmal bei Null gestartet, wenn man so will.
Werbung. Du kennst das vielleicht. Der Kunde ist eigentlich kaufbereit, zögert aber im letzten Schritt. Oft liegt es nicht am Produkt, sondern an den Bezahloptionen. Buy Now, Pay Later kann hier ein echter Hebel sein. Mit der Lösung des Zahlungsdienstleisters Unser bietest du deinen Kunden genau das, was sie erwarten. Zahlung auf Rechnung oder in Raten, einfach und transparent. Das sorgt für eine höhere Conversion und kann den Warenkorbwert um bis zu 40% steigern. Gerade für Gründer und Bootstrapperinnen ist es spannend, dass Unser die komplette Abwicklung und das Risiko für Zahlungsausfälle übernimmt. Du bleibst fokussiert auf Wachstum, anstatt dich mit den Zahlungsfragen herumzuschlagen. Wenn du deinen Checkout zeitgemäß aufstellen willst, findest du jetzt mehr Infos unter unser.com/de/buynowpaylater. Alles zusammen. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Und bis dahin war es kostenlos und euch ging es darum, möglichst so viele Geräte zu kommen, weil das die Investorenmetrik war sozusagen, die oder eine von denen, die du jetzt angesprochen hast. Und bis dahin gab es gar kein Premium-Modell für die App. Also ich habe für die App selber gar nichts bezahlt, sondern ihr habt eigentlich nur über das Commission-Modell von den Supermärkten dann verdient oder so Produktplatzierungen oder sowas.
Ja, genau. Also es war ganz, also rückblickend ist das echt ziemlich witzig, weil wir halt irgendwie die Hypothese hatten, dass niemand für so eine App zahlen möchte. Aber die Hypothese hat sich erst über die Zeit entwickelt. Unser das allererste Pitch-Deck, was mein Mitgründer gemacht hat, war tatsächlich genau das, was wir jetzt tun. Und die Zahlenabschätzung, die er da reingeschrieben hat, ist ziemlich genau das, wie es sich jetzt gerade entwickelt. Das ist total spannend. Aber wir sind dann total vom Pfad abgekommen. Aber wie gesagt, es ist halt Learning. Learning macht man es gut. Wir haben viel dazu gelernt. Ja. Und sind jetzt, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, sehr, sehr fokussiert. Sonst könnten wir mit so wenig Menschen auch gar nicht so weit, also wenig Menschen im Team gar nicht so weit kommen. Ja, genau. Und damals.
Eine Frage noch zu dem, also du hast gesagt, jetzt ist super interessant. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte meiner Fragen schon wieder vergessen, aber das heißt, ihr habt euch auf Y Combinator auf der Plattform kennengelernt. Mhm. Das funktioniert auch, ohne dass man Y Combinator im Y Combinator Badge drin ist, sozusagen. Ja. Die haben so eine Matchmaking-Plattform, da habt ihr euch kennengelernt und habt dann remote angefangen, an dem Produkt zu arbeiten und dann remote beschlossen, du hast die zwei remote kennengelernt, habt ihr euch mal wo getroffen und du hast dann gekündigt, weil du gemerkt hast, einfach es funktioniert.
Ja, genau. Wir haben uns remote kennengelernt. Da wusste ich aber auch in diesem Remote-Termin schon in den ersten 2 Minuten, hier das passt. Und dann meine ich, haben wir uns sogar den Tag danach persönlich getroffen. Ich habe da noch in München gewohnt, bin mit dem Zug hochgefahren, mein anderer Mitgründer in Darmstadt und der dritte im Bunde wohnt immer noch in Bochum. Und da ist auch der Firmensitz. Also der sozusagen der offizielle Firmensitz. Wir sind nach wie vor noch remote, sind auch große Fans davon. Ich glaube, es erfordert einfach ein extremes Vertrauen, was wir von Anfang an sehr stark hatten. Bin ich auch sehr dankbar für. Genau. Und Y Combinator als Plattform kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Das ist wirklich eine tolle Matchmaking-Plattform.
Haben die anderen beiden, also jetzt sind sie ja nicht da und können, was ist, haben die auch 20 Gespräche geführt wie du, um jemanden zu finden?
Bei Julius weiß ich tatsächlich die Anzahl gar nicht. Hauke, also unser Techie, der hat auch ziemlich viele Gespräche geführt. Die genaue Anzahl kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
Ja, ja, okay. Wann war das so wenn du jetzt zurück, du hast jetzt ein bisschen erzählt, ihr habt gegründet dann vor knapp 4 Jahren oder habt damit angefangen, dann 2 Jahre später kam der Switch zum Bootstrapping. So, wann hast du, also da war dann die Entscheidung da wahrscheinlich, nachdem, wie hieß er, Holger von Blinkist dann das empfohlen hatte.
Ja.
Was habt ihr dann geändert?
Also, witzigerweise, ja. An der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auch Shoutout an meinen aktuellen anderen, also meinen Mentor geben. Das ist der Gründer von Floki, Jonas. Der teilt auch ganz viel zum Thema Bootstrapping. Das wäre eigentlich auch mal was, den hier einzuladen. War der schon mal bei dir im Podcast?
Nee, vielleicht hört er das ja und hat jetzt Bock.
Genau, ich liebe euch mal. Jonas habe ich ganz am Anfang in Berlin kennengelernt, weil ich dachte, ja, Startup, ich muss nach Berlin. Ich bin da von München nach Berlin umgezogen. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Und das allererste, was Jonas zu mir gesagt hat, war, Vanessa, habt ihr eine Premium-Version? Und ich so, bei uns in der Branche, da will keiner für. Ich dachte noch so, ja, komm, der macht eine ganz andere App. Und ich habe auch gar nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Für mich im Kopf waren wir ein Startup. So, weißt du, so ein und nicht ein App-Business. Also jetzt sehe ich es halt sehr, 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 sehr spezifischer, sehr viel spezifischer. Und der hat uns halt damals schon gesagt, was für ihn funktioniert hat. Und hätte ich damals einfach hingehört, wäre das genau das gewesen, was wir jetzt getan haben, was auch jetzt funktioniert hat. Und 2 Jahre später hat uns Holger halt nochmal das Gleiche gesagt und ich so, okay.
Aber wie habt ihr den Switch dann gemacht? Weil, also habt ihr den Bestands-Free-Kunden-Features weggenommen und die in die Premium-Version verschoben? Oder habt ihr einfach neue Premium-Funktionen euch ausgedacht und dafür dann Geld verlangt? Also, weil was wegnehmen, stelle ich mir immer schwierig vor, psychologisch auch für die User, die gewohnt sind, dass alles kostenlos ist. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist eigentlich jetzt ganz lustig. Wir haben einen Konkurrenten in UK und die haben auch sehr, sehr viel Geld eingesammelt, also viele Millionen, die genau diesen Pfad gegangen sind, nämlich Funktionen wegzunehmen. Und die waren uns mit dem Launch von Premium ein paar Monate voraus. Und da haben wir richtig den Shitstorm gesehen, den das verursacht hat. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben uns jetzt nicht speziell neue Funktionen ausgedacht, sondern diese Funktionen, die es gibt, die waren schon immer Teil unserer Vision. Und unsere Vision hat sich dahingehend auch recht wenig verändert. Also die, die wir von Anfang an für dieses Produkt hatten und für das, was es im Alltag tun soll und wie man sich damit fühlen soll, diese Vision ist immer gleich geblieben tatsächlich. Aber wir hatten halt, also es war einfach der aktuelle Stand des Produkts, hatte viele Sachen davon noch nicht drin. Ist ja ganz logisch, wenn man startet, startet man erstmal mit den Hauptdingen und dann kommen sukzessive immer mehr Funktionen und Aspekte dazu. Genau, und die, die wir dann hinzugefügt haben, haben wir dann als Teil der Premium-Version gemacht. Deswegen, Chusi hat eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Free-Version. Rückblickend würde ich sagen, man kann auch ein bisschen weniger eine Free-Version reinpacken. Aber das hat sich halt bei uns so ergeben. Deswegen haben wir auch so viele Free-Nutzer, die uns im Support die Ehre erweisen. Weil halt die App auch sehr gut for free funktioniert. Aber es gibt inzwischen auch wirklich tolle Premium-Funktionen, zum Beispiel, dass man seine ganzen Rezepte von Social Media, Notizen und so weiter speichern kann. Den Vorrat, den du eben erwähnt hast, dass die App einem wirklich dabei hilft, den Vorrat aufzubrauchen. Das ist auch was sehr unique ist, was es auch in der Kategorie sonst gar nicht gibt. Dadurch spare einfach extrem viel Geld. Also die Leute mit der Premium-Version sparen so 1.000 Euro im Jahr. Also es ist auch, ich sage immer, es ist die erste Subscription, die einem Geld spart tatsächlich. Also es ist ein positiver.
Weil ich weniger wegwerf, oder
genau.
Was? Oder weil, okay.
Genau.
So viel ist es. Okay, krass.
Ich war auch überrascht. Ich hätte gedacht, dass es weniger ist, aber ich habe selbst genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also ich habe keine Kinder, ich habe quasi einen Single-Haushalt und ich achte wirklich extrem auf meine Ernährung. Ich esse sehr, sehr gesund, sehr abwechslungsreich und ich spare da jetzt. Also ich achte da jetzt nicht auf das Geld in dem Sinne, sondern mir ist es so wichtig. Für mich ist es eine wichtige sozusagen Ausgabe für mich. Obwohl ich das tue, schaffe ich es regelmäßig für 35 Euro in der Woche einkaufen zu gehen. Klar, natürlich gibt es auch teurere Wochen, wo man dann den Vorrat wieder aufstockt. Aber da bin ich schon überrascht. Da hilft die App einfach wirklich extrem. Und ich fühle mich einfach auch extrem gut organisiert dadurch. Es ist wirklich eine Hilfe. Das ist krass.
Liegt es daran, weil ja Zutaten für Rezepte wiederverwendet werden,
ja.
Aber es ist ein komplett anderes Essen. Also ist das sozusagen das, du hast da ein Video geteilt, wo das habe ich auf Instagram, das werde ich in den Shownotes auch verlinken, wo man ein bisschen, da machst du deinen Kühlschrank auf und hast so eine Inventarisierung und dann lässt du dir basierend auf dem, was du im Kühlschrank hast, die ganze Woche planen. Jetzt sieht es im Kühlschrank nach recht wenig aus sozusagen, aber du kaufst natürlich noch Sachen dazu,
ja.
Aber die Dinge, wo du hast, die werden bei mehreren Rezepten wendet. Ist es so wie ein Restaurant halt auch seine Speisekarte macht, dass man kein Rinderfilet für drei verschiedene Speisen nutzt und deswegen dann das Geschäft am Ende funktioniert, ohne dass man viel wegwirft? Ist das so der Trick dabei dann?
Ja, genau. Nur noch viel personalisierter. Also du kannst zum Beispiel sagen, für mich ist so, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt sehr nach Laienkoch, aber für mich ist Grünzeug im Kochen, also beim Kochen, also mir ist immer wichtig, dass das Grünes dabei ist, nur jetzt als Beispiel.
Mhm.
Und dann ist mir aber egal, ob es jetzt Brokkoli oder Zucchini ist. Und
okay.
Die kann ich als Alternativen eintragen in der App oder hinterlegen. Und wenn es dann irgendwie ein Curry gibt, wo Brokkoli drin ist und ich aber noch Zucchini zu Hause habe, dann sagt die App mir, also weiß die App das und schlägt mir das Rezept trotzdem vor und zeigt mir dann an, Alternative verwenden. Und da kann ich dann die Zucchini rein.
Okay.
Dadurch hat man einen größeren Rezeptpool, den man verwenden kann.
Hm.
Man hat mehr Abwechslung drin. Aber man wird auch daran erinnert, hey, kannst das aufbrauchen, was uns bei dir da im Gemüsefach vergammelt. Oder halt eben auch, weiß ich, dann hat man auch mal trockene Zutaten, also sowas wie Reis oder sowas, was man auch einfach dann nicht immer neu kaufen muss. Man kennt das, dann steckt man so die dritte Reispackung neben
ja.
Der Bein irgendwie so aus Scheiße.
War noch eine da? Ja, das kenne ich. Ja. Das geht mir regelmäßig so, weil irgendwo ist dann doch noch eine. Du hast, jetzt bleib mal kurz noch bei dem Essensplan, wenn ich dann, du kriegst den Vorschlag und dann kannst du die bestätigen oder kannst dann sagen, ah, das mag ich nicht, schlag mir was anderes vor und das macht er dann auch relativ instant und dann hast du deinen Plan für die Woche, so habe ich es verstanden, ne?
Genau, man kann quasi durch die Rezepte durchswipen und die App berechnet kontinuierlich neu, welches Rezept halt da reinpasst. Also wir haben verschiedene, man kann sich das so vorstellen, die App stellt einen Wochenplan zusammen und dabei achtet die auf verschiedene Dimensionen. Wir nennen das bei uns jetzt, wir nennen das Scores. Das ist auf der einen Seite einmal der Geschmack, das kennt man, also das Prinzip kennt man von Spotify, Netflix und Co. Dann ist Gesundheit, also jedes Lebensmittel hat ja einen sehr spezifischen, ich sage jetzt mal Fingerabdruck, was da für Nährstoffe drin enthalten sind. Das kennt man von dieser Tracking-Logik. Chusi macht das aber nach vorwärts gedacht sozusagen. Guckt dann, okay, wie kann die Woche möglichst ausgewogen aussehen, dass sie trotzdem noch den Geschmack oder euren Geschmack trifft. Und man kann auch Zutaten ausschließen. Hilft besonders, wenn man Kinder hat, die gewisse Dinge nicht essen. Da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Und die App sagt dann trotzdem, okay, du möchtest vielleicht High Protein essen. Das kannst du auch einstellen. Und achtet dann eben darauf, dass du trotzdem die Nährstoffe, also dass du die Nährstoffe abdeckst, die du brauchst, mit den Kriterien, die du eingestellt hast, mit dem Geschmack. Dann kannst du noch ein Budget einstellen. Da versucht die App auch, dich in dem Budget zu halten. Also kennt quasi die Preise von den Lebensmitteln, weiß dann ja, woraus wiederum das Rezept gemacht ist, guckt, was man wiederverwenden kann und so weiter und so fort, sodass man halt in dem Budgetrahmen bleiben kann. Na, Nachhaltigkeit ist auch noch ein Aspekt, also CO2 und Wasserverbrauch, wobei wir aber auch gemerkt haben über die Zeit jetzt, dass, auch wenn es schade ist, aber so ist halt die Realität, sich die meisten Leute aktuell nicht mehr so viel für Nachhaltigkeit interessieren, sondern mehr auf sich gucken. Das ist leider so. Wir hören nicht auf, an der Mission zu arbeiten deswegen, weil Ernährung ein super relevanter Faktor im Thema Nachhaltigkeit ist. Aber ja, es ist schon definitiv ein Trend, den wir beobachten. Es wird mehr aus Bewusstsein geschaut, ja, und natürlich auf die Gesundheit.
Was für Features habe ich denn in der Free-Version alle drin? Also wenn ich die jetzt runterlade und ausprobiere, und was kommt dann in Premium dazu? Weil du ja gesagt hast, da ist relativ viel schon in der Free dabei. Ich habe gesehen, es gibt 3000 Rezepte schon in der Free-Version oder bis zu 3000. Das ist ja schon, reicht ja eine ganze Weile, 3000 Rezepte. Also da habe ich ja, also kannst du mal ein bisschen erzählen, was denn so, das gibt ja auch eine Einkaufsliste, habe ich gesehen. Ist die im Free schon dabei? Wie unterscheiden sich die Versionen?
Ja, also die Free-Version ist wirklich schon sehr umfangreich. Du kannst das, was ich gerade erzählt habe mit den Gesundheitswerten, du kannst Budget angeben, all das kann die Free-Version auch. Du kannst Hauptmahlzeiten planen, eben aus den 3000 Mahlzeiten. Du kannst auch eigene Gerichte hinzufügen, das dann aber manuell über unseren Rezepteditor. Wenn du die importieren willst, also hast du 4 for free und sonst ist das eben Teil der Premium-Version, also dieses automatische Importieren von Instagram, TikTok und Co. oder aus Notizen, auch aus Kochbüchern. Das heißt, im Prinzip, wenn man sich da Zeit sparen will, das ist Teil der Premium-Version.
Das heißt, Instagram ist quasi, da haben wir ganz viel gespeichert. Ja. Da gehe ich einfach her, nehme den Link, packe den in die App und dann wird erkannt anhand vom Text, anhand der Caption oder anhand vom Video, wie muss ich das kochen und was brauche ich für Zutaten dann auch.
Genau.
Also was bei uns immer nicht passt, ist, die Rezepte sind ja meistens für 2 Personen und dann musst du es für 5 hochrechnen. So, was macht das die App dann auch?
Alles automatisch. Ja klar, also das rechnet alles automatisch. Dann auch von allen Quellen. Also die Leute nutzen das wirklich, um einfach ihre ganzen Rezepte an einem Ort zu haben, übersichtlich. Und die Rezepte, also die Rezepte werden dann auch von der App wirklich abwechslungsreich eingeplant. Und vor allem, was man ja auch von Instagram kennt, ist halt, dass dann, man sieht das Rezept und es spricht einen visuell an, aber es trifft eventuell gar nicht die Kriterien, die man für ein Rezept unter der Woche braucht. Mal als Beispiel, unter der Woche hat man meistens so 30 Minuten Zeit zum Kochen. Auf Instagram-Rezepte, es gibt schnelle Rezepte, aber es gibt auch Rezepte, die brauchen dann eher so eine Stunde. Und ja, haben dann vielleicht noch eben Zutaten drin, die aktuell gar nicht Saison haben. Das sind alles Dinge, über die sich Creator gar nicht so viel Gedanken machen oder auch Zutaten, die vielleicht aktuell einfach sehr teuer sind. Und bei Chusi kannst du einfach alle deine Rezepte reinpacken und die App sucht dir die intelligenteste Kombi raus für die Woche. Das ist halt dieses, du hast die Rezepte, das ist genau der Punkt, weswegen dieses Einkaufen so anstrengend ist, weil man hat die ganzen Rezepte und denkt so, ja, ich hab's ja, warum ist es trotzdem so anstrengend? Ja, weil der Punkt die Kombination ist und nicht die Rezepte zu speichern. Genau, das macht die App eben für dich. Auch in der Free-Version enthalten ist dann natürlich die Einkaufsliste, die kannst du ergänzen. Du kannst auch über Rewe bestellen, wenn du das möchtest, sparst dir dann nochmal zusätzlich Zeit, kannst aber auch selber ganz normal in den Markt gehen und abhaken. Das ist alles in der Free-Version enthalten. Wenn du jetzt noch mehr Mahlzeiten als eine Hauptmahlzeit am Tag planen möchtest, dann sind es quasi 3-mal Swipen in der Free-Version sogar auch noch enthalten. Rückblickend würde ich sagen, das hätten wir jetzt nicht unbedingt in die Free-Version packen müssen. Das haben wir tatsächlich bei dem Launch der Premium-Version auch noch for free gemacht. Da würde ich jetzt heutzutage sagen, komm, da hätten wir einfach direkt eine Paywall hinmachen können und sagen können, wer mehr als eine Hauptmahlzeit planen möchte, der kann dann auch wirklich mal zahlen. Aber ja, haben wir damals nicht gemacht und deswegen ist es auch noch Teil der Free-Version. Was dann Teil der Premium-Version ist, ist wirklich dieser intelligente Vorrat, die Alternativen und sowas. Und das spart dann wirklich zusätzlich nochmal extrem viel Geld.
Und so High-Protein, glaube ich. Also das ist, genau. Du möchtest High-Protein oder Low-Carb oder so spezielle Essenspläne genau. haben. Das habe ich gesehen, oder? Das ist auch Premium-Version.
Genau, High-Protein ist Teil der Premium-Version, Low-Carb ist Teil der Premium-Version, aber ganz, ganz viele Einstellungen, also alle anderen sind nicht Teil der Premium-Version. Da sind wir auch sehr großzügig gewesen, muss ich auch rückblickend sagen. Also man kann bei Choosy wirklich auch alles einstellen von Laktose, Fructose. Man kann einstellen, dass man schwanger ist, dass man in der Stillzeit ist, weil das alles beeinträchtigt, was man für Ausgangsvoraussetzungen hat oder auch was man für Nährwertbedarf hat. Und auch Kinder und sowas. Also man legt quasi einzelne Personen in der App an, die kann man auch einladen. Und darauf basierend berechnet Choosy den Nährwertbedarf. Also niemand in der Familie wird, ich sage jetzt mal, ignoriert, weil bei diesen ganzen Tracking-Apps ist ja immer nur auf einen selbst als Person bezogen. Ja. Und die Realität sieht halt anders aus. Die Realität, wir haben auch eben kurz drüber gesprochen, die Kinder machen die Saftkur jetzt nicht mit. Ja. Wenn es jetzt aber dahin geht, dass man dann anfangen muss, für jeden in der Familie einzeln zu kochen oder für sich und die Kinder, dann wird das halt ganz schnell ganz anstrengend. Und das ist eben unsere Ambition, dass man das nicht muss, weil man sagen kann, ich möchte High Protein, weil ich möchte, habe ein gewisses sportliches Ziel zum Beispiel, dann schließe ich die Zutaten aus, die die Kinder nicht mögen. Ich stelle ein, ich habe 30 Minuten unter der Woche und weiß nicht, Frau ist schwanger zum Beispiel. All das kann man einstellen und dann berechnet die App einem das und man kann dann auch auf die, wenn man also in der Planung sieht man einen Health Score, kann man draufklicken und dann kann man auch sehen, wie die aktuelle Planung für die einzelnen Personen ist. Also zum Beispiel der Frau Eisen fehlt oder sowas. Und dann sieht man auch da, was man noch essen kann. Oder Nüsse und Samen zum Beispiel in der Woche fehlen. Das haben wir ganz oft. Oder Vollkorn fehlt auch häufig bei vielen.
Und die Kinder können das Essen dann auch bewerten. Und die App lernt dann, was sie vorschlagen kann. Oder wie ist das? Also das wäre jetzt bei uns wichtig wahrscheinlich.
Ja, voll. Das ist total süß. Also wir haben ganz, ganz viele Familien, die so berichten, dass halt die Kinder deswegen mehr, also probierfreudiger werden. Ich sehe das witzigerweise auch direkt an den Kindern von meinem Mitgründer. Die sind total probierfreudig und die bewerten auch immer das Gericht. Und man kann die Kinder auch aussuchen lassen, weil man stellt ja sowieso die Grundeinstellung ein, sagt hier nicht mehr 30 Minuten, bitte nicht das drin. Genau, und kein Alkohol im Essen kann man auch einstellen. Und dann können die Kinder einfach durchswipen und wenn sie was anspricht, das auswählen, dann das gibt den Kindern einfach nochmal so ein bisschen so ein Gefühl von Mitbestimmung. Das funktioniert, also von dem Feedback, was wir bekommen, tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn dann das mal doch nicht geschmeckt hat, dann kann man das auf die App schieben.
Das ist das Wichtige. Also das ist ja wie jetzt das Social-Media-Verbot in Australien. Wenn es gesetzlich kommt, dann sind die Eltern nicht schuld. Das ist dann in der Erziehung einfacher auf jeden Fall. Ja. Okay, verstehe. Ja, kannst du die Inventarisierung vom Kühlschrank, die machst du aber noch manuell. Also da kann ich kein Foto machen von. Und die AI ist wahrscheinlich noch zu schwer, weil du kannst ja nicht von Frontalfoto schließen, was ist alles drin, wie viel ist die Menge und so weiter, oder? Das mache ich noch manuell.
Ja, genau. Also wenn man das initial befüllt, dann macht man das manuell. Wenn man dann Choosy einfach ganz normal im Alltag nutzt und die Einkaufsliste nutzt, Einkaufsliste abhakt, also was in den Vorrat übernommen. Genau.
Ah, ja, okay.
Mit dem Fotoimport, das wünsche ich mir natürlich, aber es ist wirklich ein bisschen schwieriger als dann denkt, weil letzten Endes eigentlich ist es logisch, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, eine Packung hat, dann weiß, da kann man ja auf dem Foto nicht sehen, wie viel ist denn da noch drin. Da muss man ja auch als Mensch öffnen, reingucken. Und halt auch dieses, wenn man frontal ein Bild macht, das ist natürlich schwierig zu sehen, was dahinter steht. Das ist im Supermarktregal leichter. Da gibt es im Supermarkt inzwischen ja schon gute Technologien, wo zum Beispiel ein Roboter am Regal entlang fährt, um die Bestandsaufnahme zu machen. Aber da steht dann halt, keine Ahnung, 20 mal passierte Tomaten hintereinander, nebeneinander. So, das ist ein bisschen leichter. Im Kühlschrank steht das ja nicht so aufgeräumt da in der Regel. Aber ja, wir denken natürlich auch schon, was es für Lösungen geben kann, dass der Vorrat noch automatischer wird. Eine Sache, die schon sehr automatisch ist, ist zum Beispiel, dass halt Haltbarkeiten hinterlegt sind. Kann man natürlich verändern, aber ganz ehrlich, um damit arbeiten zu können, also wir haben so ein paar übergenaue Nutzer, die halt da genau das Haltbarkeitsdatum eintragen wollen. Das macht in manchen Fällen auch Sinn, aber in vielen ist es so, wenn es jetzt plus minus ein Tag ist, ne, dann muss man sowieso gucken, bei Gemüse, mal hält es sich länger, mal hält es sich nicht so lange, da ist man ja selber manchmal überrascht. Dann funktionieren die groben Richtwerte sehr, sehr gut. Und wenn es dann sich doch länger hält, toll, dann wundervoll. Kann man halt dann auch das später noch, also kann man auch noch ändern in der App und sagen, ist doch noch halt.
Ja. Okay. Du hast bei den Preisen, haben wir vorhin schon angerissen, 6,99 und 49,99 im Jahr. Das ist ja jetzt für das, was du gesagt hast, man kann damit sogar sparen. Finde ich ja schon, sind es die Preise, die euer erster Wurf gewesen sind oder habt ihr es am Anfang günstiger gehabt und dann irgendwann erhöht? Wie war das?
Wir haben tatsächlich noch nicht so viele Preisexperimente gemacht. Da kann man wahrscheinlich deutlich mehr machen. Wir haben jetzt eine Lifetime-Version noch rausgebracht, die sehr gut funktioniert. Mal gucken, wie lange wir die anbieten werden.
Was kostet die dann im Vergleich zu dem Jahresabo? Ist das so zweieinhalbmal Jahresabo?
Ja, genau. Also dreimal 139.
Aha.
Ja, genau. Also die Nutzer bleiben bei uns auch wirklich lange, weil es ist wirklich die App. Wenn man es schafft, dass es Teil des Alltags wird, dann ist es eine echte Hilfe und dann wollen die Leute es auch gar nicht mehr hergeben. Deswegen wäre es für uns dämlich, das Günstige anzubieten. Und man muss ja auch sagen, man hat ja auch immer den Mehrwert dann noch in die Zukunft. Man kann zum Beispiel das mit dem Rezeptimporter, kann man ja immer wieder neue Rezepte importieren. Wir bringen immer wieder neue Funktionen raus. Deswegen, das war so der Preis, wo wir es gerade noch wirtschaftlich anbieten können.
Okay. Wie viele haben das, also haben dann Leute von Free zu Lifetime konvertiert oder Leute, die euer Abo bezahlen, Lifetime und fertig?
Beides. Also wir haben auch Leute, die noch innerhalb der Trial-Phase, wir haben eine 7-Tage-Trial-Phase, direkt dann halt in das Lifetime-Abo wechseln wollen. Oder also wirklich, also ist schon krass. Und wir haben auch immer wieder Nutzer, deswegen eine Free-Version lohnt sich dahingehend schon. Wir haben immer wieder Nutzer, die App schon 3 Jahre nutzen und dann auf einmal anfangen zu bezahlen, wo wir uns so denken. Warum? Warum jetzt? Aber gut, ja, also es ist echt.
Da müsstest du ja fast ein Interview machen. Also ich hatte neulich einen SaaS-Gründer da, der bietet dann in der Onboarding-Mail ist drin, hier bucht ihr einen One-on-One mit dem Founder rein. Da könntest du ja bei sowas da mal einen Termin automatisch einbuchen, um herauszufinden, warum man ausgerechnet nach 3 Jahren dann konvertiert. Das ist ja schon interessant.
Ja, ich glaube, manche wollen halt einfach kein Abo. Das ist so ein bisschen so eine deutsche Mentalität. Das Lifetime dann auf jeden Fall. Ich meine, initial haben wir die Premium-Version ohne Inhalt eingeführt. Das hatte ich gar nicht erzählt. Wir hatten am Anfang Supporter-Abo. Das war das erste Abo, was wir angeboten haben.
Okay.
Weil Leute gesagt haben, kann man spenden. Das war ziemlich witzig.
So ging es los, okay.
Ah ja, genau. Das war ganz cool. Ja, aber ich denke, es ist halt, gewisse Leute wollen halt gewisse Funktionen unbedingt haben. Man merkt es auch, das ist so richtig deutsch. Wir haben irre viele Wünsche, die uns jeden Tag erreichen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, manche Nutzer sagen so, nee, ich bezahle erst, wenn die genau das umsetzen. Die verstehen auch gar nicht das Geschäftsmodell dahinter. Die sind so, es ist so witzig. Also der deutsche Markt ist wirklich speziell. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr, wenn wir jetzt internationalisieren, was da einfach für ein anderes Mindset herrscht. Also ich bin einfach sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was da so das Feedback sein wird und wie anders das Verhalten der Menschen in den jeweiligen Märkten sein wird.
Das heißt, geht jetzt erstmal nach Europa dann? Oder gleich komplett international, also mit USA und allem drunter?
USA, genau. Also wir bringen einfach eine englische Version der App raus und was jetzt den Inhalt der App anbelangt, spezialisieren wir uns auf USA für die englische Version. Aber grundsätzlich mit einer englischen Version kann es ja prinzipiell jeder nutzen. Aber wenn man jetzt im Bereich Ernährung unterwegs ist, dann weiß man ja, Ernährungsgewohnheiten sind von Land zu Land so unterschiedlich. Und eine Lokalisierung ist bei uns mehr als nur die Sprache anpassen. Das ist Rezept-Content, das ist Zutaten. Ne? Also wenn man jetzt mal ein Beispiel macht, in den USA wird sehr viel Gemüse einfach vorgeschnitten gekauft. Das heißt, es hat einen riesen Einfluss darauf, wie gekocht wird. Tatsächlich war jetzt die letzten Wochen in Kapstadt und auch da kaufst du Gemüse in der Regel vorgeschnitten.
Ja.
Und da gibt es mehr vorgeschnittenes Gemüse in den Regalen als normales Gemüse.
Ach.
Crazy. Ja, ich meine,
okay, das habe ich so gar nicht gemerkt.
Ja. Ja, also es kommt natürlich auch auf den Supermarkt an, definitiv. Aber es ist schon krass und deswegen, das muss man dann schon sehr stark berücksichtigen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Mengen. Ob man jetzt einen Brokkoli mit 300 Gramm kauft, also der im Schnitt 300 Gramm hat, jetzt als Beispiel da 500 Gramm, dann nehmen wir mal 500 Gramm, oder die geschnittenen Brokkoliröschen, die dann 300 Gramm in der Verpackung haben. Weil Schusi ist nämlich so intelligent, und das ist auch unsere Ambition, dass es wirklich an jeder Stelle unterstützt, also dass man halt auch die Mengen richtig hat, tatsächlich.
Verstehe. Wie du hast ein bisschen vorhin erzählt, also jetzt mal so Richtung Marketing auf eurem umkämpften Markt, wie du es gesagt hast, du hast gesagt, die ersten 10, 100 oder 1000 Installationen, die habt ihr über diese Mikro-Influencer mit 500 Followern bekommen. Haben die das komplett für umsonst gemacht damals? Also einfach damit die Content haben, oder haben die irgendwie was dafür bekommen für Installationen oder Erwähnungen oder eine Pauschale?
Wir hatten zu dem Zeitpunkt gar kein Geld. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass die uns alle kostenfrei unterstützt haben. Wir haben die auch alle manuell angeschrieben. Das war extrem viel Arbeit. Und ja, also muss man echt sagen, da bin ich sehr dankbar, dass die einfach das Projekt cool fanden. Ich glaube auch wussten, okay, die sind viele, also viele, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sind auch heute deutlich größer und sind gestartet für sich selbst mit so einer Ambition, sich was aufzubauen. Deswegen saß man irgendwie auch in einem Boot, ehrlicherweise. Und man hat irgendwie so die Leidenschaft für Ernährung geteilt und wollte auf seine Art und Weise da den Leuten das Leben schöner und besser machen. Genau, und deswegen haben die uns einfach so promotet. Dann später, klar, dauerhaft geht das natürlich nicht und ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen nicht, dass Leute for free arbeiten oder was für uns tun. Ja, genau, deswegen, also dann haben wir eine ganze Zeit lang erstmal gar nicht wirklich Marketing gemacht. Dann haben wir gestartet mit Google Ads, mit einem Mini-Budget. Deswegen, also es war auch quasi nichts. Und Meta-Ads halt auch, als wir gestartet sind. Ich weiß noch, das ist noch gar nicht lange her. Wir haben letztes Jahr erst mit Werbung auf Instagram gestartet. Und da haben, ich weiß noch, wir waren auf dem App Growth Summit. Das ist, by the way, auch wenn hier jetzt Leute zuhören, ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen, findet jedes Jahr in Berlin statt. Ich freue mich auch, wenn hier jetzt jemand da ist, der gerne hinkommen möchte nächstes Jahr, schreibt mir einfach. Freue mich, euch dann auch persönlich kennenzulernen. Genau, und da haben wir mit Leuten gesprochen und gesagt, ja, wir möchten gerne Meta-Ads starten mit so 1000 Euro im Monat, und da wurden wir komplett ausgelacht. Und dann haben wir Kontakte zu Leuten bekommen, die halt einfach für große Apps, also zum Beispiel über den Holger von Blinkist, also für Blinkist oder wie heißt diese Pärchen-App, die jetzt auch recht groß ist? Ich vergesse den Namen immer.
Oder?
Nee, das für was man nach Bumble braucht, wenn man so ein bisschen Krise in einer Beziehung hat. ich weiß gerade, irgendwas mit Pair. Paired, glaube ich, heißt die.
Okay.
Und aus UK, genau. Also so Leute halt, die halt solche Apps halt groß gemacht haben. Aber diese Apps haben alle eins gemeinsam, die sind alle VC-finanziert. Und wir so, ja. Cool. Und die waren so, ja, wenn ihr starten, also wir können anfangen zu sprechen, oder beziehungsweise wir können gerne mit euch zusammenarbeiten, aber ihr müsst schon 30.000 Euro im Monat dafür ausgeben. Und wir so, Witz. Und genau, needless to say, wir haben nicht zusammengearbeitet, sondern haben das dann selber angefangen aufzubauen und selber mit den Ads gestartet. Ich muss aber sagen, Marketing ist so das, was so ganz lange und sehr stiefmütterlich behandelt haben, wo wir jetzt erst stärker reingehen, weil keiner von uns wirklich einen Marketing-Hintergrund hat. Es liegt bei mir, es liegt auch bei mir, mich dann noch mehr mit auseinanderzusetzen, und ich freue mich auch, das dieses Jahr wirklich gut zu lernen. Wenn jetzt hier jemand zuhört, Spezialist im Marketing, meldet euch bei mir. Ich habe immer Bock auf Austausch, gerne auch dazu zu lernen. Genau, aber das ist echt, also ist so ein Thema. Ich dachte auch ganz lange, weil es auch so diesen Mythos da draußen gibt, ein gutes Produkt, das trägt sich von selbst durch die Welt. Ja, Bullshit. Ist definitiv nicht so. Also man braucht immer gutes Marketing. Wir haben schon sehr, 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 sehr starkes Word of Mouth. Und von den Zahlen wissen wir auch, wir haben ein gutes Produkt. Aber Marketing, da kommt man halt trotzdem nicht dran vorbei.
Ich hatte neulich einen SaaS-Gründer, mal so eine Physiotherapie-Praxis-Software. Der hat 70% oder die ist auch Bootstrapped, sind glaube ich 12 Leute oder sowas aus Österreich. 70% der Neukunden kommen über Weiterempfehlung der Bestandskunden. Habt ihr so ein Feature auch drin? Also könnt ihr jetzt ja auch, wenn jemand eine Familie zufrieden ist damit, dann kann die das ja anderen Familien weiterempfehlen und kriegt dafür einen Monat umsonst oder 3 Monate oder was weiß ich was. Habt ihr sowas euch mal überlegt oder gibt es das schon?
Überlegt, ja, möchten wir auch einbauen, definitiv, aber haben wir aktuell noch nicht.
Okay.
Genau, wir haben also Weiterempfehlungen auf jeden Fall. Das ist für uns auch ein sehr starker Wachstumshebel. Ich kann dir jetzt tatsächlich gar nicht die genaue Zahl sagen, aber es ist bei uns auch sehr groß. Wie gesagt, genau, ich möchte jetzt keine falsche Zahl sagen.
Ja.
Auf jeden Fall auch eine sehr große
Zahl,
ich weiß es nicht so genau. Genau, aber wir wollen auf jeden
Fall. Was ist denn heute?
Was?
Ja.
Entschuldigung.
Was ist dann heute die Hauptquelle für Neukunden oder für Installationen? Seid ihr in den App Stores wahrscheinlich relativ gut gerankt? Da ihr habt, ich glaube, 4,8 und 4,9 Sterne jeweils in den App Stores, 100.000 oder mehr wie 100.000 Downloads bei Google, da sieht man das ja. Reicht es schon aus, damit man da Installationen bekommt? Bewerbt ihr die App dann im App Store selber über das Marketing da? Kommt da viel her? Sind es eher Paid Ads, wie du jetzt angesprochen hast, auf Instagram, Meta und so weiter? Oder wo kommen die Kunden heute her?
Es ist auf jeden Fall ein Mix. Wir haben Marketing im App Store ausprobiert, das ist aber tatsächlich recht teuer. Deswegen machen wir das aktuell nicht wirklich. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben letztes Jahr auch TikTok ausprobiert, das hat für uns auch nicht so gut funktioniert. Meta funktioniert für uns ganz gut, Google Ads funktioniert auch ganz gut. Aber halt tatsächlich viel out wirklich über Weiterempfehlung. Unsere Marke jetzt im Such, also um mal so ein bisschen da Zahlen zu nennen, unsere Kategorie ist in der Suche letztes Jahr um 19% gewachsen und unsere Markenbekanntheit um 150%. Also viel, viel mehr Leute suchen nach Choosy versus nach unserer Kategorie, also Essensplanung und so. Und das ist auch wahrscheinlich auch direkte Weiterempfehlung, weil nur dann gibt man ja direkt den Namen.
Name ein, ja. Ja, oder man liest woanders drüber. Also was macht ihr noch? Habt ihr irgendwie... Macht ihr Pressearbeit? Macht ihr noch Influencer-Marketing? Lohnt sich das noch? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass sich schon auch vieles davon lohnt. Wir haben einfach sehr lange da nicht so viel gemacht. Wir waren da sehr zurückhaltend damit rum zu experimentieren und da auch viel Geld für auszugeben, auch weil wir es einfach de facto nicht hatten. Gerade wir sind ja wirklich wieder bei Null gestartet vor 2 Jahren. Also wirklich literally bei Null. Mein Mitgründer und ich haben auch auf Gehalt verzichtet für ein Jahr. Und das war wirklich, bei 0-0. Wir konnten uns das einfach nicht leisten, irgendeinen Influencer zu zahlen. Und ich bin total froh und dankbar, dass es sich jetzt so gut entwickelt hat und dass wir jetzt sukzessive einfach mehr ins Marketing investieren können und auch testen können und sowas, was funktioniert. Ich persönlich glaube sehr stark daran, dass echter Content für uns sehr wichtig ist. Also wir haben ein bisschen mit UGC experimentiert. Ich bin jetzt aber dazu übergegangen, weil wir auch das Glück haben, dass uns immer wieder Leute bei Instagram einfach so verlinken. Und ich dann sehe, oh, die haben ja eine Reichweite. Irgendwie 20.000, 40.000 Follower oder sowas. Dass ich dann sage, hey, habt ihr nicht Lust, für uns ein Video zu machen? Oder auch wenn man einen kleineren Account hat. Also auch, schaut an, falls ihr jemand zuhört, meldet euch. Machen wir super gerne, dass sie dann einfach so ein im Prinzip ein Nutzervideo machen und wir dann entweder da auch Ads drauf schalten oder halt einfach das gemeinsam posten. Da haben wir jetzt ein paar Sachen in der Pipeline, die starten wir jetzt, weil ich glaube auch, das ist super spannend. Du hast ja selbst gerade gesagt, du hast das Video von mir gesehen, was ich da gemacht habe für die Planung. Und ich glaube, dass das viele Leute interessiert, wie andere Leute wiederum ihr Essen planen, was sie in der Woche einkaufen, wie man sich da organisiert. Ja, da könnte
ich. Ich fand es vor allem authentisch, weil es war jetzt kein so ein Hochglanzstudio, sonst irgendwas Video, sondern das hast du wahrscheinlich zu Hause bei deinem Kühlschrank aufgenommen.
Korrekt.
Muss man ja auch wollen, dass man seinen Kühlschrankinhalt teilt. Aber das finde ich dann, da bleibst du halt hängen. Also ihr habt ja da im Instagram-Kanal und der ist ja jetzt bei euch selber gar nicht so groß, da 6.000, 7.000 Follower, wenn ich es richtig gesehen habe. Da hast du oben ein paar angepinnte Videos und dann habe ich aber das andere gesehen, habe mir das als erstes angeschaut, weil ich das irgendwie... Ja, aber kann jetzt aussagen, also weiß nicht, ob das dann jeder so macht, aber da habe ich auf jeden Fall verstanden und da habe ich, wenn ich ehrlich sagen muss, das habe ich auf der Webseite irgendwie ein Stück weit vermisst, so ein Video, wo mir erklärt, was macht eigentlich die App und wie kann sie mir helfen, so. Das ist viel Text und ihr habt viel Erklärungen dazu da, aber wenn du jetzt, wahrscheinlich, ich recherchiere halt jetzt für den Podcast, aber du discoverst halt die App wahrscheinlich eher im App Store und da wird es dann besser erklärt.
Ja, absolut, das stimmt, aber nee, hast du voll recht. Also wir können bei unserem Instagram auf jeden Fall oder bei unserem Social-Media-Auftritt allgemein noch noch einiges verbessern und ich freue mich da auch drauf. Das ist für dieses Jahr geplant.
Aber so Rezepte generell, die funktionieren ja total gut. Also wenn ich mir 2, 3 anschaue, dann kriege ich dann, ist mein ganzer Feed auf einmal voll davon. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das TikTok bei euch noch besser funktionieren würde. Warum hat das nicht so funktioniert? Also ich habe gesehen, es gibt einen Account, der ist aber, glaube ich, im Footer bei euch ist er nicht mal verlinkt. Aber ich habe mir dann gedacht, kann nicht sein, dass es nicht gibt. Und habe dann kurz gegoogelt, okay, Juicy Essensplaner heißt der Account. Ich verlinke sie auf jeden Fall alle. Er ist nicht so groß, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es da deutlich besser funktioniert noch wie auf Instagram, aber passiert nicht.
Also ich würde sagen, die Schlussfolgerung, es funktioniert nicht, wäre zu kurz gegriffen. Wir als Team sind einfach überhaupt nicht Social Media affin gewesen die letzten Jahre. Das ging so weit, dass ich selbst zum Beispiel über ein halbes Jahr lang kein Instagram hatte. Und Instagram ist für mich Äquivalent zu Social Media. TikTok habe ich sowieso nicht. Ja, ich würde sagen, deswegen sind wir vielleicht auch nicht unbedingt so die Experten für gewesen. Ich habe jetzt kapiert, okay, macht Sinn, ist wichtig. Ich mache das jetzt auch alles privat mit und so. Das Leute folgt uns, it's coming. und das andere ist auch, dadurch, dass, wie gesagt, es gibt so viel Rezept-Content, habe ich mich sehr schwer damit getan, zu überlegen, okay, was ist denn wirklich neuartig? Und ich bin nicht dieses herausgeputzte Instagram-Girlie, die dann da total ästhetische Videos macht. Und bei mir in der Küche, da geht's auch mal chaotisch zu und da fällt auch mal was runter. Und ich glaube halt, wenn es Videos bei uns geben wird, dann werden die auch eher so sein. Aber der Wettbewerb ist da eben sehr, sehr groß. Es gibt so viele extrem hochwertig produzierte Rezept-Reels.
Ja.
Da hat man schon stark Konkurrenz. Ist ja auch genau kurz am Anfang angesprochen, dass die Branche, in der wir unterwegs sind, ist extrem viel Konkurrenz. Ich muss sagen, es ist schon krass, dass wir mit unserem Mini-Mini-Mini-Team jetzt im Play Store Chefkoch überholt haben. Das ist eigentlich Wahnsinn. Weil wir kämpfen nur gegen Teams an, die viel, 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 viel größer sind. 10-faches, 20-faches Marketingbudget, teilweise sogar noch mehr. Und von der Teamgröße auch mehr als 10-fach so groß.
Was denkst du, woran liegt's? Also, was ist so das Geheimnis? Du hast ja jetzt ein bisschen, wir haben jetzt gelernt, die letzten 10 Minuten, Marketing müsst ihr noch viel machen, habt ihr gar nicht so viel, Potenzial. Aber es hat ja offensichtlich doch sehr gut funktioniert, was er bisher gemacht hat. Ist es vielleicht nicht sogar das Geheimnis gewesen? Oder habt ihr euch zu arg aufs Produkt fokussiert und einfach ein gutes Produkt gebaut? Ist das Geheimnis davon? Oder was, wie, wenn du drüber nachdenkst heute, was denkst du, war das Erfolgsgeheimnis jetzt bis dahin?
Ja, doch, definitiv. Ein sehr gutes Produkt. Definitiv. Also sehr gutes Marketing war auf jeden Fall nicht unser Erfolgsgeheimnis. Aber wie gesagt, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja.
Und ich denke, jetzt irgendwann fängt es dann an, halt beides wichtig zu werden. Aber ein gutes Produkt ganz ohne Marketing funktioniert natürlich auch nicht. Das ist schon, also das soll jetzt auch nicht die Message hier sein, das ist mir ganz wichtig. Mhm. Aber ein gutes Produkt ist trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch den Leuten wirklich zuzuhören. Im Support, wenn man uns schreibt, man bekommt super schnell eine Antwort. Und das ist auch unsere Ambition, da persönlich zu sein. Als wir quasi den VC-finanzierten Pfad gehen wollten und mehr Leute im Team waren, war uns das als Gründer immer wichtig, die Nachrichten zu lesen. Das sind so Sachen, die wir auch, wenn wir wachsen, nicht aus der Hand geben werden, dass wir wirklich nah an den Nutzern dran sind. Und wenn man zum Beispiel auch auf Instagram schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von mir als Antwort eine Sprachnachricht bekommt, wo ich mich einfach halt einmal persönlich vorstelle und wirklich auf den Wunsch oder das Problem eingehe. Hoch. Und die Nutzer, die lieben halt. Und wenn man irgendwie eine Frage hat, die super spezifisch ist, dann mache ich auch ein Video dazu, um das zu beantworten. Das ist mir egal, ob das dann der Algorithmus toll findet oder nicht. Aber wenn jemand eine Frage hat, dann beantworte ich die.
Und die kommt dann public in den Feed sozusagen, die Frage dann. Ja, okay. Ja, das sage ich cool.
Dazu. Und es ist jetzt nicht, dass ich immer die Leute sozusagen expose und sage, ja, sie wusste das, sondern einfach so, ich habe dann halt ein Video dazu
gemacht. Muss passen.
Der Person ist geschenkt. Ja. Genau. Ja.
Ja, okay, verstehe. Also das heißt, du machst auch selber noch Support oder ihr drei macht alle Support logischerweise, wenn ihr jetzt gerade zu dritt seid, dann.
Genau, also mein.
Das ist ja auch cool.
Ja.
Bist du ja nah dran am Produkt.
Genau,
also mehr als bei Chefkoch.
Das stimmt. Also der bei uns das Produkt designt, macht auch den Support. Also der Einzige bei uns, der keinen direkten Support macht, aber natürlich indirekt schon, ist unser Techie, halt Hauke. Aber er macht schon mal Support, weil wenn irgendwer ein technisches Problem hat, dann klar.
Macht er trotzdem,
ja. Ja, genau. Und halt, wo ich Support mache, ist halt eben auf Social Media. Wenn uns irgendwer schreibt, dann Genau, kommt die Antwort von mir. Und wenn es irgendwas ist, wo ich denke, hey, das ist super produktrelevant, dann sollte man wirklich einfach mit meinem Mitgründer sprechen, dann sage ich das auch. Und dann sage ich das auch ganz offen. Hier, ich leite dich nicht an Support weiter, weil das so ein Absprüchen ist, sondern sprich mal mit Julius, der macht unseren Support. Und dann können wir ein bisschen besser verstehen, welcher Wunsch vielleicht hinter dem und dem Funktionswunsch tatsächlich steckt. Und dann gucken, wie man das ins Produkt bringen kann auf eine sinnvolle Art und Weise. Weil manchmal wünschen sich Leute auch Dinge und meinen aber eigentlich was ganz anderes.
Jetzt folgt eigentlich der Block zum Firmensetup, aber da haben wir ja schon gelernt, ihr seid 3 Geschäftsführer, ihr sucht gerade neue Leute, der Sitz der Firma ist in Bochum, ihr arbeitet remote. Ein Thema ist mir aber aufgefallen, ihr seid noch eine UG.
Ja,
Jetzt hast du ja ein bisschen Umsatzzahlen geteasert. Spielt es überhaupt eine Rolle bei einer B2C-App, ob es eine UG oder GmbH ist? Interessiert das jemand?
Null. Also wir haben von unseren Investoren oder den Investoren, mit dem wir gesprochen haben, immer Kommentare dazu bekommen. Aber wir haben noch nie von einem Nutzer einen Kommentar dazu bekommen. Das kennt man ja auch selber. Also man weiß ja nicht, also wer weiß wirklich, von wem die Apps sind, die man da auf dem Handy hat. Ja. Also wer setzt sich wirklich damit auseinander? Und dann mit der Rechtsform. Also ich glaube, da sind wir auch ein bisschen in so einer Bubble unterwegs unter hier Unternehmern, Gründern, Bootstrappern und sowas. Also wenn ich meine Freundin hier aus meinem Ort frage, was eine UG oder eine GmbH ist, dann gucken die mich an und sagen mir, komm, lass mich in Ruhe. Mach dein Business-Kram alleine.
Okay, also gibt es auch keinen Need, das erstmal zu ändern wahrscheinlich, oder?
Für unsere Nutzer auf gar keinen Fall. Okay. Und das ist auch genauso dieses Fokusthema. Also wir machen, und ich denke, das ist ein riesen Geheimrezept, um erfolgreich damit zu sein, wir machen nichts aus Außendarstellungsgründen, aus Vanity-Gründen. Wir machen Dinge aus der Freude heraus und wir machen Dinge vor allem, wenn sie unseren Nutzern was bringen. Deswegen.
Ja, du hast kurz angesprochen.
Ich habe dir auch gesagt, ich habe letztes Jahr alles an Podcasts abgesagt. Und du weißt auch, du hast mir letztes Jahr geschrieben oder wir wurden verknüpft.
Klar.
Nein!
Ich bin ja froh, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe ja immer Schwierigkeiten, weibliche Gründerinnen zu finden und die dann auch noch was Technisches machen. Ist total cool. Also von daher vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ein bisschen, du hast doch als gerade beim Firmensetup, du hast gesagt, du stellst jetzt jemand Neues ein, das ist wieder ein Techie, dann wieder für die App-Entwicklung oder was ist da der Hintergrund?
Ja, definitiv, genau.
Okay.
Ist einfach, inzwischen ist die App einfach, also wir haben ja sehr viel Nutzer, sind ja sehr groß inzwischen auch. Ein Riesen, also dass das eine Person alleine macht, ist halt ein Wahnsinn.
Ja.
Aber wir haben auch so einen Backlog an Dingen, die wir umsetzen möchten. Deswegen, also eigentlich sind auch 2 dafür zu wenig, aber wir starten jetzt erstmal und das ist jetzt unser erster, ich würde sagen jetzt zum ersten Mal so, dass wir sagen, okay, wir haben halt darauf geachtet, jemanden ins Team zu holen, wo wirklich alles passt, so wie man es machen sollte. Auch jemand, der extrem viel Berufserfahrung mitbringt und nicht halt jemand, der oder die super jung ist noch. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, dass es vom Team her passt. Und deswegen, ich freue mich wirklich wie so ein kleines Kind an Weihnachten da drauf, dass er jetzt bald dann bei uns anfängt. Und so ist dann auch das Ziel, das Team weiter aufzubauen, dass wir halt ja lieber langsam da wachsen. Also wir, für uns die Teamgröße ist wirklich überhaupt keine relevante Metrik. Gar nicht.
Warum auch, ja. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass du in Kapstadt warst, dann auch zum wahrscheinlich so Arbeiten. Also ist jetzt die Frage, wie ist denn Arbeiten für dich? Hast du eine normale 40-Stunden-Woche? Arbeitet ihr zu dritt zu den gleichen Zeiten? Habt ihr einmal einen Termin die Woche? Was steht die Woche an? Und der Rest ist so im Free-Flow-Modus unterwegs? Oder wie sieht es heute aus, wenn man so eine App in der Größe entwickelt?
Ja, also es ist sehr unterschiedlich, also wir haben schon so Kernzeiten, zu denen wir gleich arbeiten, aber jetzt nicht so, dass es total abgestimmt ist. Also dass wir das jetzt, also es ist jetzt nicht so steif, wie das irgendwie, wenn das vielleicht aus dem Kopf oder so kennt. Wir haben einen Termin in der Woche, wo wir uns einmal koordinieren, abstimmen. Grundsätzlich haben wir das Glück, dass wir mit unserem Geschäftsmodell halt sehr wenige Termine haben. Also ich bin noch die mit den meisten Terminen von uns, würde ich sagen. Weil wir halt, ja, wir haben ja nicht wirklich. Ich habe keinen Kundentermin. Ich habe eine Zeit lang Vertrieb gemacht, weil wir auch mit Foodbrands zusammenarbeiten. Da hatte ich natürlich mehr Termine. Und wir haben auch immer noch Foodbrand-Partner vereinzelt. Ist aber, wie gesagt, nicht mehr unser Kerngeschäftsmodell. Deswegen fokussiere ich mich da jetzt auch in der Zeit nicht drauf. Und ansonsten jetzt zu meinem Arbeitsalltag. Das wird sich, also ist jetzt schon gestartet, sich zu shiften, weil ich mich mehr auf Social Media fokussiere. Und ja, wenn es jetzt darum geht, halt was zu kochen und das abzufilmen, wenn ich dann halt abends koche, dann koche ich halt abends. Also es ist wirklich, also ich würde sagen, bei mir ist es dadurch deutlich flüssiger geworden im Übergang. Aber für mich fühlt es sich ehrlicherweise auch richtig an, weil Kochen und Ernährung ein ganz, ganz großer Teil von meinem Alltag ist, ein ganz, ganz großer Teil von meiner Leidenschaft. Und ich freue mich jetzt auch darauf, dass ich mich mehr auf Marketing fokussieren kann und im Prinzip dadurch halt wirklich diesen komplett fließenden Übergang habe. Also ich finde es super, super cool.
Ja, okay. Damit wir das mal nochmal verstehen, was du am Anfang gesagt hast, ihr habt am Anfang Investoren genommen, das ist ja immer so mein letzter Abschnitt, das Thema Bootstrapping, jetzt seid ihr im anderen Modus unterwegs. Habt ihr die dann rausgekauft, die euch ursprünglich Geld, also sind die noch drin, haben die noch Anteile? Wie sind die mittlerweile, also wie ist da die Zusammenarbeit, wenn man, normalerweise hat ja ein Investor immer das Ziel, irgendwann einen Exit zu machen und dass es verkauft wird, also seid ihr da noch ganz normal zusammen und die kriegen ihre, was weiß ich, Erfolgsbeteiligung und ist für die okay oder wie läuft das ab?
Ja, also wir haben, als wir uns dazu entschieden haben, den ein bisschen anderen Pfad zu gehen, ich würde jetzt nicht sagen, es war komplett alternativlos, aber ja, wahrscheinlich schon sehr, weil einfach das Investmentumfeld zu dem Zeitpunkt so war, wie es war und halt, wie gesagt, App-Business, das haben wir halt sehr transparent denüber gemacht. Dann haben wir die gepoolt. Wir haben selbst Anteile zurückbekommen, weil wir auch selbst ins Risiko gegangen sind. Und das hat auch jeder von denen verstanden. Und unsere Investoren sind alle wirklich sehr fair und tolle Menschen. Deswegen haben wir die auch ausgesucht. Wir haben auch Investoren drin, die selbst ja mal halt auch Ups und Downs in ihrem Business mitgemacht haben. Die kennen das. Nicht alle natürlich. Wir haben ein sehr gemischtes Feld an Investoren, aber manche von denen kennen das sehr gut und waren von Anfang an so, ey, wir supporten euch, das ist total cool. Wenn ihr jetzt bootstrappen wollt, dann macht das so. Also muss ich echt sagen, richtig gut. Und inhaltlich allerdings muss man schon sagen, können uns unsere Investoren jetzt nicht so viel helfen. Das ist, glaube ich, aber auch ab einem gewissen Punkt normal, weil wenn es jemanden im Außen gibt, der das eigene Business besser kennt als man selbst und einem bessere Tipps geben kann, dann würde ich sagen, macht man auch irgendwie was falsch. Deswegen, also da brauchen wir jetzt unsere Investoren gar nicht. Also wir schicken denen regelmäßig Updates und dann kommt so, hey, voll gut, zurück und ein bisschen Lob. Oder wir haben dann, also selbst Termine haben wir eigentlich nicht, außer das, was man halt dann eben rechtlich braucht, um zwischen Jahresabschluss zu machen, einmal zusammenkommen. Wobei selbst da bräuchten wir sie eigentlich nicht, weil wir absolute Mehrheitsanteile halten. Also wir haben wirklich viele Anteile behalten an der Firma. Deswegen, aber es ist einfach so, man sieht sich dann mal, auch wenn es digital ist, aber es ist einfach schön, sich mal wieder zu sehen. Ab und an treffe ich auch den einen oder anderen Investor mal persönlich. Eine unserer Investorin, die habe ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Die wohnt hier bei mir in der Nähe. Ist einfach schön. Aber ich würde jetzt sagen, also in unserem Dating Doing sind wir eine Bootstrap-Firma. Wir haben da jetzt keine Berührungspunkte.
Und für die ist es so okay, dass sie dann, was weiß ich, kriegen sie dann, wenn ihr einen Gewinn macht, wahrscheinlich dann ihren Anteil davon und das war's. Aber das ist ja für die jetzt wahrscheinlich, willst du als Investor sowas nicht im Portfolio haben unbedingt, hätte ich jetzt gedacht, dass man dann irgendwann sagt, hier, kauft mir doch die Anteile ab oder was weiß ich, dass zumindest einzelne Investoren, die sich gegenseitig zuschachern, sodass das eben auch weg ist von dem eigenen Portfolio oder passiert das nicht? Ist das alles so entspannt?
Also, da habe ich so viele Gedanken zu. wo starte ich immer? Also erstmal die Frage, ich verknüpfe dich mal mit Jonas und ich finde, es ist eine Podcast-Folge wert, weil er nämlich auch, die haben auch Investoren initial drin gehabt, ein bisschen was, aber sind halt trotzdem von Bootstrap. Und der kann dazu viel, viel mehr sagen. Vielleicht schafft es ja. Dann schaffst du es, ihn zu überzeugen.
Ja, wäre cool, ja.
Genau, und deswegen, ja, natürlich möchten Investoren irgendwann einen Return on Invest sehen. Das ist erstmal ganz, ganz klar formuliert. Es ist wichtig, das ist auch richtig so, weil sonst ist es eine Spende. Ich finde es auch persönlich sehr, sehr wichtig, wenn man Leute mit reinholt, die an einen glauben, die einem Geld geben, dann möchte ich auch, dass die profitieren. Das ist mir persönlich total wichtig. Wenn jemand an mich glaubt, dann soll die Person davon profitieren. Genau, also Gewinnausschüttung ist das eine. Da gab es jetzt auch eine Gesetzesänderung, was richtig cool ist, dass man Gewinne ausschütten kann, unabhängig von den Anteilen. Vorher war es so, es muss immer im Verhältnis zu den Anteilen stehen, was dann auch eine Firma unter Druck setzen kann. Wenn man will, dass alle irgendwie in einem gewissen Maße ihre Investments zurückbekommen oder mehr oder was auch immer. Und dann muss man halt recht viel ausschütten, um das machen zu können. Aber genau, da sind wir tatsächlich gerade an dem Punkt noch nicht. Wir wachsen, wollen auch als Firma weiterhin wachsen. Wir haben große Ziele und unsere Investoren unterstützen uns da auch, was super ist. Aber genau, langfristig können wir uns auf jeden Fall irgendeine Art von Exit auch vorstellen. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Und das ist dann wiederum für Investoren von einer Bootstrap-Firma total attraktiv. Weil was man nicht vergessen darf, ist, die Anteile verwässern ja extrem. Also ich bin selbst auch in zwei Startups investiert. Und
okay.
Die gehen beide einen ähnlichen Weg, wie wir das jetzt tun. Ich habe aber auch von anderen Startup-Gründern mitbekommen und auch Investoren, wie stark Anteile verwässern können. Und je nachdem, wie die Firma dann performt, ist es gar nicht mehr so ein sexy Investment. Deswegen kann das durchaus sein, dass man da jetzt nicht mit diesem Wunsch 10-fachen Multiple rausgeht, weil die Person oder der VC oder was auch immer, der Geldgeber, der zuletzt investiert, der sitzt natürlich am längsten Hebel. Und je nachdem, in welcher Situation die Firma da ist, werden da sehr unschöne Liquidation Preferences auch reingeschrieben. Und also habe ich auch sehr lange gebraucht zu verstehen, dass Anteile, die in dem Vertrag drin stehen, nicht das Einzige ist, worüber man sprechen und verhandeln sollte. Da gibt es ganz, ganz viele andere Punkte noch. Und es ist sehr, sehr, sehr komplex, das Thema. Und deswegen ist es nicht immer der attraktivste Weg, den VC-Pfad zu gehen für Angel-Investoren. Und es kann sehr attraktiv sein, in eine Firma zu investieren, die einem dann am Anfang einfach faire Anteile gibt und die dann nicht verwässern und dann ein Exit nach ein paar Jahren stattfindet. Klar muss man natürlich sich für sein, dass man das Geld dann nicht braucht. Aber ich denke, wenn man als Angel-Investor investiert, dann muss man sowieso eine gewisse Liquidität mitbringen.
Ja.
Vielleicht, wenn ein, zwei Startups diesen Weg wählen, dass es gar nicht schlecht ist, sowas als Ausbalancieren halt eben im Portfolio zu haben.
Du hast vorhin auch so ein bisschen, also danke für die Einordnung, Liquidation Preference ist ein wichtiges Wort, glaube ich. Das gibt es, glaube ich, aber auch ganze Podcast-Folgen dazu, die das erklären. Das brauchen wir jetzt hier nicht machen. Du hast gerade vorhin auch kurz gesagt, dass ihr dann eine ganze Weile auf Gehalt verzichtet habt, als ihr den Switch gemacht habt. Das ist immer so auch eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Gab es da irgendwelche Momente, wo ihr auch davor wart, hinzuwerfen? Also gab es irgendwelche totalen Fuck-Ups, wo ihr überlegt habt, es einfach einzustellen auch? Oder war das nie ein Thema?
Das ist so spannend. Ganz ehrlich, das war irgendwie nie ein Thema. Also ich würde sagen, es war mental extrem herausfordernd. Ich habe mich viele Monate ziemlich scheiße gefühlt. Vor allem, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, also möchte es bewusst auch an dieser Stelle tun, weil ich nicht über meine Mitgründer an der Stelle sprechen möchte. Das ist für jeden herausfordernd, das lässt sich auf jeden Fall sagen. Aber ja, also für mich war es wirklich mental eine extreme Herausforderung, weil ich vorher auch sehr gut verdient habe in meinem Job. Ich habe ein sechsstelliges Gehalt gehabt, das kann ich an der Stelle auf jeden Fall sagen. Und das dann auf null runterzugehen, ist schon scheiße. Vor allem, weil man natürlich ja aus seinen Lebensstationen Freunde gewinnt. Und meine Freunde, die ich halt zu dem Zeitpunkt hatte, immer noch habe, dann gut verdient haben. Und kannst dir so vorstellen, alle verdienen gut, sind irgendwie so in so einem sehr stabilen Setup, was weiß ich, als Hochzeitkinder und so weiter. Und
sind es alle Partner in der Unternehmensberatung sozusagen?
Ja, ich hab viele Freunde, die inzwischen, genau, da ich das hier selber lange in der Unternehmensberatung war, die halt irgendwie den Pfad gegangen sind, die jetzt auch eine gute Führungsrolle im Konzern haben. Da fühlt man sich schon kacke und fragt sich, ob das so der Pfad ist, ob man sich das wirklich so gut überlegt hat damals, dann als ich da spontan gekündigt habe. Definitiv. Also solche Gedanken sind mir schon durch den Kopf gegangen. Aber ich habe, also im Sinne von, dass ich mich selbst schlecht deswegen gefühlt habe, aber für mich gab es trotzdem nie den Punkt, wo ich hätte hinwerfen wollen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Irgendwie immer dran geglaubt.
Sind die heute neidisch auf dich, die Unternehmensberaterfreunde, weil die müssen weiterhin das machen, was man ihnen sagt oder was der Kunde sagt und du bist so ein Stück weit freier und verdienst du dir jetzt auch ganz ordentlich sein bei den Zahlen? Also geht es jetzt andersrum?
Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Typen von Menschen. Für mich war Freiheit schon immer ein großer Antrieb und ist mir auch nach wie vor sehr wichtig. Also Freiheit und Erfüllung sind die größten Antriebe für mich in meinem Leben und das spüre ich beides sehr stark, bin ich sehr dankbar für. in der Unternehmensberatung, ich würde sagen, ich habe nie ganz richtig reingepasst. Ich habe reingepasst insofern, dass ich Unternehmensstrategie liebe, sehr strategischer Mensch bin. Aber ich war immer die im Corporate, die einfach so ein bisschen rebellisch war. Die grundsätzlich, wenn sie eine Aufgabe hatte, auch überlegt hat, was man stattdessen noch tun könnte. Und ja, ich würde eher sagen, ich habe da Leute getroffen, nicht alles, viel, es haben auch tatsächlich einige gegründet inzwischen, aber viele, die jetzt noch da sind, die sind halt auch da, weil die den Weg einfach mögen. Ich dachte immer am Anfang, dass alle, ich dachte mal eine Zeit lang, jeder möchte in die Unternehmensführung gehen und dachte mir immer so, okay, das sind einfach nicht so viele Leute, weil es halt so schwer ist, da hinzukommen. Ja, es ist nicht so einfach, also man hat Hürden, aber ich habe sehr spät erst verstanden, dass das gar nicht jeder möchte. Und ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ist Beamtin, die ist damit extrem glücklich. Und das bringt mich auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, zu sehen, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Berufen sehr glücklich sein kann. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass nicht jeder einen Remote-Job haben kann, möchte, bei dem er oder sie in Kapstadt ist, sondern dass es auch Menschen gibt, die, ich habe eine andere Freundin, die arbeitet in der Gynäkologie in einem Krankenhaus. Und das ist auch wichtig. Und sie liebt ihren Job auch sehr. Und die Menschen sind, deswegen bin ich einfach, also würde ich sagen, es gibt da keinen Grund, neidisch auf irgendwas zu sein. Es ist einfach wichtig, wenn man weiß, das ist mein Weg, dass man sich dann auch traut, den zu gehen. Und das ist egal, ob das in der Unternehmensberatung ist oder eben im Krankenhaus, in der Pflege. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir das mehr als äquivalent ansehen, auch wenn vielleicht Gehälter unterschiedlich sind. Für mich hat das alles den gleichen Wert. Es ist wirklich, also gerade halt die Sachen in der Pflege, es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die das tun.
Ich finde, das ist ein schönes Plädoyer. Es gehört trotzdem besser bezahlt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Zum Schluss interessiert mich immer ganz gern noch bei allen technischen Dingen, die du machst und arbeiten und so weiter. Bei was kannst du total, also was funktioniert für dich gut zum Abschalten, um dich, gibt es Momente, wo du mal gar nicht ans Business denkst und wie du die Strategie weiterentwickeln kannst, die App weiterentwickeln kannst, was ihr alles machen könnt. Bei was kannst du besonders gut abschalten?
Zwei Dinge helfen mir dabei sehr. Zum Abschalten hilft mir Natur. Also ich wohne hier, wo ich wohne, sehr nah am Wald. Da gehe ich sehr gerne hin. Also ich bin jeden Tag in der Natur. Das habe ich tatsächlich auch in Kapstadt gemerkt, dass mir der Wald fehlt. Hätte ich niemals gedacht, weil ich vorher in meiner Großstadt gelebt habe und jetzt halt mich die letzten zwei Jahre einfach so stark daran gewöhnt habe. Und das andere ist, das ist gar nicht ein Tool, um direkt abzuschalten, aber es macht was. Also hat sehr viel mit mir gemacht. Also es halt, ich kenne auch so eine klassische Dankbarkeitspraxis, also dass man sich überlegt, okay, wofür bin ich dankbar? Hat mir sehr geholfen oder hilft mir einfach jeden Tag, noch mehr Leidenschaft für das Business zu haben, so dass ich, wenn ich dran denke, aus einem positiven Mindset dran denke. Weil das ist, glaube ich, wirklich viel, viel mehr der Punkt, wenn ich an das Business denke, egal was ich tue und ich denke da aus dem Stress heraus dran, dann macht das viel mehr mit mir, als wenn ich da daran denke und es ist irgendwie ein inspirierter Gedanke. Man kennt das zum Beispiel, man steht unter der Dusche oder sowas oder macht irgendwas völlig anderes, hat auf einmal eine Idee. Und diese Idee ist ja total positiv. Das möchte ich ja haben. Das ist ja nichts, was ich wegdrücken möchte, wo ich irgendwie sage, nein, meine Work-Life-Balance sagt jetzt ist, keine Ahnung, 20 Uhr, ich stehe unter der Dusche und ich darf auf gar keinen Fall ans Business denken, sonst bin ich ein schlechter Mensch und habe meine Work-Life-Balance nicht unter Kontrolle. So ist das ja nicht. Das geht ja eher so wirklich darum, aus welchem Mindset denke ich da dran. Und genau deswegen, diese beiden Dinge helfen mir.
Das Schöne, dass du das sagst, ist aber schwierig wahrscheinlich, wenn man rein digitales Produkt baut. Ich habe einen Freund, der ist Architekt und der ist dann regelmäßig natürlich, der sieht, was er schafft. Ne? Mhm. Der macht einen Entwurf, dann geht er auf die Baustelle, dann wird es so umgebaut und dann ist irgendwann fertig und dann, das habe ich gemacht. Das ist ja bei einem digitalen Produkt eher schwieriger. Jetzt siehst du natürlich die App, aber wie macht ihr das dann so im Team? Nimmst du positives Feedback und Kommentare, die ihr für die App bekommt? Und ihr habt ja auch viele positive. Klebst du die wohin? Tut du die wo teilen? Ist das auch so ein Teil der Praxis dann, dass es, man merkt, was man denn eigentlich tut?
Ja, das hat tatsächlich mein Mitgründer eingeführt, dass wir haben so einen Feedback-Channel bei uns im Slack und der teilt da regelmäßig Feedback und ich habe auch angefangen, da dann auch ab und an mal was zu teilen, aber er bekommt natürlich super viel Support und ab und an auch mal so einen Playstore-Kommentar oder einen Win. Genau, da haben wir einen extra Channel für. Aber stimmt natürlich, mit einem digitalen Produkt, ich sehe ganz oft so auf LinkedIn Leute, die halt irgendwie so ein physisches Produkt haben oder auch auf Instagram, jetzt wo ich da ein bisschen mehr unterwegs bin wieder. Und das fehlt mir schon. Also ich wünsche mir schon, jetzt für die Zukunft für uns auch so ein paar vielleicht Kooperationen in der realen Welt, wenn man so sagen kann, wo man irgendwie das so ein bisschen mehr was zum Anfassen machen kann. Also genau, wenn jetzt jemand zuhört mit irgendwie einem Produkt oder sowas und Bock hat zu kooperieren, denkt, hey, das passt. Essensplanung und Ernährung ist ein Thema für uns. Dann gerne melden. Weil das ist wirklich was ich mir auf jeden Fall wünsche, dass man noch so ein bisschen mehr Connection in der
realen Welt hat. Verstehe.
Aber es hat natürlich auch Vorteile, ne? Also dadurch, dass man halt so ein digitales Produkt hat, hat man halt auch eben die Freiheit, die ich mir da ja auch eigentlich für mich immer gewünscht habe. Deswegen ist es immer für und wieder. Und ich glaube, es gibt auch da kein richtig und falsch. Irgendwie muss einfach für sich gucken. Und ich sag, eins meiner Lieblingssätze ist von einer Freundin von mir, die es mal zu mir gesagt hat, wo ich immer so viel an mir gezweifelt habe. Und dann meinte sie, the grass is greener where you water it. Und das stimmt halt. Deswegen, ja, versuche ich mich immer dran zu erinnern.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also jetzt haben wir auch noch intensiv gesprochen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Offenheit und das Teilen. Und dann, ja, für dieses Jahr habt ihr dann Internationalisierung vor, habe ich es richtig verstanden? USA, wann geht's los? Oder habt ihr dann einen Meilenstein bis zum Jahresende? Wie plant ihr da voraus?
Ja, also Ziel ist auf jeden Fall, dieses Jahr die Internationalisierung zu starten. Ob wir das dann auch den Launch dieses Jahr schaffen, das kann ich noch nicht sagen. Wir wollten ursprünglich schon viel eher internationalisieren und haben dann gemerkt, wir haben deutlich mehr Umsatzpotenzial im Dachraum, als wir das jemals für möglich gehalten hätten. Und deswegen haben wir jetzt nochmal ein bisschen umgeschiftet, auch schon vorher, auch schon letztes Jahr, und gesagt, okay, wir machen erst noch die und die Funktionen, die wir reinbringen wollen. Und deswegen ganz genau kann ich es dir noch nicht sagen. Ich glaube, das ist auch was zum Bootstrapping so ein bisschen dazugehört, dass man so guckt, okay, was funktioniert jetzt, was machen wir als nächstes und nicht eine unrealistische Planung für die nächsten 5 Jahre macht, die man dann alle 3 Monate überarbeitet, sondern Lia sagt, okay, wir kennen den nächsten Schritt und auf den fokussieren wir uns.
Ja, cool. Ja, das finde ich ja, ist ja auch eine schöne Flexibilität. Kann ja auch wieder was am Markt passieren, man muss schnell reagieren und kann es dann aber auch, weil man eben ein kleines Team ist und mit niemandem sich abstimmen muss.
Voll.
Okay, ja, spannend. Ja, vielen, vielen Dank und dann euch weiterhin viel Erfolg und würde mich freuen, wenn der ein oder andere, den du jetzt erwähnt hast, sich melden bei dir mit den Challenges, aber auch die potenziellen Gäste, das wäre natürlich auch spannend dann. Ja.
Connect.
Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Und das war auch schon wieder Folge 163 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? War alles für dich drin? Sind irgendwelche Fragen offen? Melde dich gern einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder das Kontaktformular auf der Website. Kannst du auch gern Vorschläge für neue Gäste schicken oder falls du selber denkst, hey, ich habe auch so eine Story wie die Vanessa zu erzählen. Auch wenn es ein bisschen kleiner ist, absolut kein Problem. Bin an allem sehr interessiert, melde dich daher gern. Ansonsten gibt es einen direkten Kontakt zu Vanessa über die Shownotes, da ist ihre E-Mail drin, falls du einen Gutscheincode haben willst oder eine andere Idee hast oder dich für die Head of Marketing Stelle interessierst, kannst du den dann gerne nutzen. Ansonsten abonniere die Folge gern oder kommentiere die Folge auf YouTube und abonniere den YouTube-Kanal, da gibt es das jetzt auch live und in Farbe, also nicht live, aber eben farbig. Auch da wird mich dein Feedback interessieren und wahrscheinlich sind es viel zu viele Call to Actions jetzt. In der nächsten Woche habe ich einen coolen Gast und zwar den Ben von den Kaffeemachern aus der Schweiz. Und das ist wirklich super interessant. Vom Gastro zur eigenen Kaffeerösterei, Online-Shop, Kaffeetraining und sogar eine eigene Plantage. Also Wahnsinn-Story, auch echt ein großes Business. Super interessant, habe mir jetzt auch wieder Kaffee bestellt. Hör da gern nächste Woche rein, dann in Folge 164. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.